Wir können ja mal ein kleines Ratespiel machen. Ich drehe mal das jetzt um, den Moderator.
Was? Bin ich nicht mit einverstanden?
Das freut die Moderatoren immer. Hast du eine Idee, wie, wenn wir jetzt heute auf Kleinanzeigen suchen und sagen, zeig mir alle Angebote, die du hast, alles, über alle Kategorien, wie viel werden dann angezeigt? Es sind weit über 50 Millionen Angebote, die jetzt auf Kleinanzeigen sind, wenn wir jetzt gucken und sagen, zeig uns alles. Und das ist ja unglaublich. So, und wir haben eben über 35 Millionen Unique User auf diesem Marktplatz. Was rechnerisch übrigens heißt, in 3 Monaten haben wir einmal die gesamte deutsche Bevölkerung erreicht. Also wo wir definitiv nicht die Nummer 1 sind, ist bei den Preisen. Wo wir Nummer 1 sind, ist bei den Privatanbietern. Und das schon relativ lange. Tatsächlich haben wir die größte Anzahl von Privatangeboten auf dem Marktplatz, was aber auch der Brennstoff ist für uns. Verstehe ich zwar, dass man sich immer wünscht, dass da jetzt Außergewöhnliches passiert und Frau Holle irgendwie die Neuigkeiten aus den Bettfedern schüttelt, aber wir werden wachsen und wir werden investieren und wir werden Spaß haben und noch mehr Bedeutung am Immobilienmarkt bekommen.
Herzlich willkommen zu Immokaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmaklers ein.
Mein Gast heute ist Klaus Saaloch. Klaus ist seit mehr als 25 Jahren in leitender Position in der Immobilienbranche tätig, davon seit nunmehr 5 Jahren bei Kleinanzeigen. In unserem Podcast heute werde ich mit Klaus über ihn als Manager sprechen auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich, was Kleinanzeigen als Immobilienportal ausmacht und welche Trends er für die Immobilienbranche insgesamt sieht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für den Immokaiser-Podcast nimmst, lieber Klaus.
Große Freude, hallo und danke, dass du hier bist.
Ja, wir sind in einem denkmalgeschützten Gebäude hier, schön in Berlin-Charlottenburg. Ja, in der Nähe vom Funkturm. Und hier wurde früher die Post durchgeschleust.
Ja, die Oberpostdirektion. Also wir haben es ja gesehen, wie groß hier alles ist und dass man sich tatsächlich auch verlaufen könnte ohne Google Maps im Haus. Und die Post hatte früher natürlich einen riesen Aufwand, um hier alles zu verteilen. Und das war ja nur West-Berlin. Also großes denkmalgeschütztes, tolles Gebäude.
Ja, also vielen Dank, dass ich heute mit dir hier sein darf. Wir starten in den Podcast mit einer kleinen Schnellfragerunde. Die besteht aus 3 Fragen. Frage Nummer 1. Außerhalb deiner eigenen 4 Wände, Klaus, wo kannst du da gut den Akku aufladen?
Der Akku ist eigentlich fast immer voll. Aber wenn mal etwas fehlt, dann tatsächlich mit Musik. Mein großes Hobby, sowohl Konzerte besuchen. Das geht von Elbphilharmonie in Hamburg bis zu den kleinen Jazzkellern, Birdland und andere. Das macht viel Spaß. Und ich mache auch hobbymäßig gerne selbst Musik, spiele in einer Big Band. Also das ist der eine Schnellladeakku für mich. Und der andere ist natürlich mein Sohn, mit dem ich viel Zeit verbringe, schwimmen gehe, mit ihm tolle Abenteuer bestehe. Und von daher ist der Akku eigentlich immer voll, weil der Junge hat immer Energie und ohne Energie geht da nichts.
Also manchmal wird auch der Akku ein bisschen weggesaugt, ne, von den kleinen Taliban, oder?
Ja, der erfordert, ne? Also der hat Kraft, der hat Energie und da musst du mithalten, hält aber auch fit. Aber es ist gleichzeitig Energie geben und bekommen. Also von daher ist das wirklich, wirklich eine tolle Situation und schönste Zeit meines Lebens, muss ich einfach sagen.
Wie alt ist denn so?
Na, der ist gerade 6 geworden.
Ja, also Schule steht an.
Schule steht nächstes Jahr an. Er ist gerade 6 geworden. Er hat noch 1 Jahr, ist Vorschulkind jetzt. Ganz stolz natürlich. Und
Ja, cool. Dann 2. Frage. Hast du selber Immobilien?
Also du hast ja eben gesagt, man kann die Zahl schon kaum noch glauben, aber es ist tatsächlich Anfang der 90er Jahre bin ich in die Immobilienbranche gegangen und habe viel erlebt und von daher natürlich auch Immobilien gehabt. Mich von Immobilien wieder getrennt. Mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg, aber in Summe mit mehr Erfolg. Und ja, natürlich, also ich investiere auch in Immobilien, klar.
Und auf einer Baustelle, welchen Part kannst du da spielen?
Ich würde Kaffee bringen, eindeutig. Also das kann ich gut. Ansonsten vielleicht noch Schubkarre, wenn sie nicht ganz voll ist. Aber ich bin jetzt nicht handwerklich so gesegnet, dass ich jetzt den Profis zeigen könnte, wie es geht. Theoretisch vielleicht, aber wir haben ja ohnehin viel zu viele Theoretiker. Deswegen halte ich mich da zurück und lasse die Profis ran.
Gut, Profis, lass uns an der Stelle auch über dich sprechen. Was zeichnet dich aus? Was sollten unsere Podcast-Hörer über dich wissen?
Ach Gott, also über sich selber sprechen ist immer die Herausforderung. Gehört zu meinen Lieblingsfragen. Ich glaube, soll sich jeder selber ein Bild machen. Ich glaube, ich habe ein ganz gutes Netzwerk über die vielen Jahre aufgebaut in der Immobilienbranche. Viele kennen mich. Ich darf viele kennen, habe viele begleitet. Die Immobilienbranche verliert ja auch irgendwie keinen. Man sieht ja immer alle irgendwo irgendwie wieder. Und von daher, glaube ich, lasse ich die Beschreibung über mich anderen.
Gut, dann lass uns mal über deinen Big Band Passion sprechen, die du eben angesprochen hast. Du bist Saxophonist und das Thema Saxophon hat ja jetzt auch durch die Europameisterschaft nochmal neuen Aufwind bekommen. Erlebst du das auch so, dass der Saxophonist André Schnurer, heißt er, glaube ich, der aus dem Rheinland kommt und ja im Prinzip die Menschen begeistert hat mit einem Saxophon und auch so einen kleinen Saxophon-Hype ausgelöst hast. Wie blickst du da drauf?
Der hat ja sich nicht nur präsentiert, indem er super Saxophon gespielt hat im Rahmen der Europameisterschaft, sondern er gibt ja sogar ein eigenes Saxophon raus. Also er ist durchaus da auf neuen Ideen unterwegs, und zwar ein pechschwarzes, das ist schwarz lackiert. Sonst kennt man die Hörner ja eher in Silber oder in Gold, in Messing oder in Vollsilber. Er hat ein schwarzes rausgebracht und die ganze Welt wundert sich, wie das geht. Aber die Hörner sind gut. Und vor allen Dingen, was man lernen kann, ist im Grunde genommen, du brauchst neue, frische Ideen und musst versuchen, den Leuten aus der Seele zu sprechen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und das hat er gut geschafft mit seinen Themen, die er da platziert hat. Und das war nicht intellektuell, das war keine Beraterkompetenz, sondern das war Mensch einfach. Und das hat er toll gemacht. Und die tolle Musik damit, das hat die Leute einfach begeistert, klar. Und deswegen hat er auch, ich weiß nicht wie viel.
800.000 Follower auf Instagram, ja. Ne? Über 1 Million auf TikTok. Hat auf jeden Fall da ordentlich Reichweite aufgebaut. Kann man sicherlich auch als Unternehmen einiges von lernen, ne?
Ja, das ist immer die Frage. Also die Frage ist, wer steht im Fokus? Und ich glaube jetzt nicht, dass wir von Andres Performance direkt was lernen können, sondern das Entscheidende ist immer zu sagen, wir machen das, was wir tun, nicht aus Selbstzweck, sondern für unseren Kunden. Und wer ist der Kunde? Das muss man wissen. Und den Kunden muss man kennen oder sollte man kennen und sollte versuchen, ihm das als Hilfsmittel zu geben, was ihn erfolgreich macht. Und damit wird man selber erfolgreich. Also es gibt ja diesen alten Spruch, mach andere erfolgreich, wirst du erfolgreich. Und da kranken manche dran, dass das eher in die Richtung Selbstzweck abdriftet. Und das halte ich für einen Fehler. Und das hat André natürlich nicht gemacht, sondern er ist erfolgreich geworden, weil er anderen Freude gegeben hat. Und das war gut.
Ja, also über die Emotion, ne? Und seine Passion für das Instrument hat er einfach sehr authentisch viele, viele Menschen berührt. Ja,
genau. Also man sieht ja, dass er das nicht aus Geschäftsinteresse gemacht hat, sondern dass er selber auch Freude dabei hatte. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende.
Kommen wir nochmal auf Kleinanzeigen zu sprechen. Welche Rolle hast du bei Kleinanzeigen?
Also ich bin verantwortlich für den Vertrieb an gewerbliche Immobilienanbieter, an die Profis. Makler, Bauträger, Projektentwickler, Gewerbeimmobilienmakler, Wohnimmobilien, Wohnungsunternehmen. Und bin auch ein Stück weit Schnittstelle zwischen dem Markt und der Strategie von Kleinanzeigen. Da hilft natürlich mein Netzwerk und die entsprechenden Standings, die ich mir aufbauen durfte in der Zeit. Viele Wegbegleiter. Und Kleinanzeigen kommt ja historisch aus einer ganz anderen Ecke, nämlich aus dem Endkundenbereich. C2C würden wir im Fachjargon sagen. Und bauen ja jetzt erst seit wenigen Jahren den professionellen Vertrieb oder den Vertrieb professionell an gewerbliche Immobilienanbieter auf. Und das macht große Freude.
Damit hast du ja schon ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal genannt, jetzt zu anderen Playern im Markt, dass ihr da insgesamt eine deutlich breitere Palette habt. Was ist der Vorteil und der Nachteil, der sich daraus auch ergibt, jetzt im Geschäft mit Immobilien und mit Immobilienmaklern?
Naja, der Vorteil ist eben, dass wir kein monokausales Portal sind, sondern eben ein multikausales, dass wir Produkte haben für jedwedes Geschäftsmodell, ob das Immobilien sind, ob das Jobs sind, ob das Electronic ist, ob das Home and Garden ist, Spielzeug ist. Wir haben ja so viele unterschiedliche Kategorien, die hoch erfolgreich sind. Und deswegen ist Kleinanzeigen eben auch in Deutschland absoluter Marktführer als Marktplatz. Und das hilft uns im Immobilienbereich natürlich, weil die Leute, die auf dem Marktplatz nach Gartenmöbel oder Innenausstattung suchen beispielsweise oder auch Jobs, da ist der Verdacht eben sehr hoch, dass das eine Affinität zu Wohnen hat und dass sich gerade Wohnsituationen verändern können. Und wenn diese Kunden da sind, dann suchen sie eben auch in der Wohnungs- und Immobilienkategorie. Und das ist, glaube ich, so das Alleinstellungsmerkmal, was Kleinanzeigen eben hat und was uns unterscheidet auch zu anderen Marktplätzen. Denn die müssen sich diese Kunden teilweise über teure Marketingkampagnen eben zulegen, erwerben, kaufen, viel Geld dafür investieren und müssen das ja auch von irgendjemand bezahlen lassen, im Zweifel eben vom Anbieter, also vom Makler.
Gib uns nochmal ein Gefühl dafür, wie groß Kleinanzeigen ist. Reichweite, Artikel, die da zum Verkauf stehen, angeboten werden.
Gerne, wir können ja mal ein kleines Ratespiel machen. Ich drehe mal das jetzt um, den Moderator.
Was? Bin ich nicht mit einverstanden.
Das freut die Moderatoren immer. Hast du eine Idee, wie, wenn wir jetzt heute auf Kleinanzeigen suchen und sagen, zeig mir alle Angebote, die du hast, alles, über alle Kategorien, wie viel werden dann angezeigt?
Also da werden wir sicherlich tief im Millionenbereich sein. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Millionen sind es?
Schwer, ist es tatsächlich schwer.
Mittlerer, zweistelliger Millionenartikel-Anzahl.
Ja, du bist eben gut auf der Spur. Also sind weit über 50 Millionen Angebote, die jetzt auf Kleinanzeigen sind. Wenn wir jetzt gucken und sagen, zeig uns alles. Und das ist ja unglaublich. So, und wir haben eben über 35 Millionen Unique-User auf diesem Marktplatz. Was rechnerisch übrigens heißt, in 3 Monaten haben wir einmal die gesamte deutsche Bevölkerung erreicht. Die haben irgendwas gemacht auf Kleinanzeigen, gesucht, was angeboten, irgendeine Transaktion. Und auf den Immobilien-Channel fallen eben über 16 Millionen Unique-User an. Jeden Monat. Jeden Monat 16 Millionen Menschen, die nach Wohnungen suchen oder selbst eine anbieten. Oder ein Haus natürlich. Und die produzieren dann 90 Millionen Visits, sagen wir. Also am Ende des Tages Besichtigungen, könnte man sagen. Das ist schon enorm und ist eine wahnsinnige Reichweite, die Kleinanzeigen sich erarbeitet hat. Und von daher hilft uns das, diese Affinität zu den vielen Produkten hilft uns in jeder Kategorie enorm weiter. Das ist schon großartig, muss ich sagen.
Ja. Ihr gehörtet Anfang des Jahres noch zu einem börsennotierten Unternehmen, was ja auch dann Zahlen veröffentlicht hat. Da war auch in der Quartalsberichterstattung zu lesen, dass es halt ein sehr, sehr positives Momentum gibt im Bereich Immobilien und Marktzuwächse zu verzeichnen sind. Da wurde von plus 17% bei den Professional Clients gesprochen im Jahresvergleich und auch einem Umsatz pro Kunden von plus 14%. Da sieht man ja scheinbar, dass da ein sehr positives Momentum ist. Was ist davon die Marktentwicklung und was, wo ihr sagt, da haben wir eben auch Marktanteile wirklich hinzugewonnen und an Sichtbarkeit im Immobilienmarkt gewonnen?
Vielleicht noch ein kleiner Hinweis zu den börsennotierten Unternehmen. Das ist tatsächlich immer noch unser Gesellschafter.
Stimmt, ja.
Und tatsächlich sind wir aber von der Börse runter, was im Übrigen durchaus Vorteile hat, weil man immer nicht so nach dem ganz kurzfristigen Quartalsergebnis hecheln muss, sondern sich auch für Entwicklungen ein Stück weit Zeit lassen kann, auch mehr ausprobieren kann und gucken kann, so was will eigentlich der Nachfrager und was will der Anbieter. Das hilft enorm. Auf der anderen Seite, was sind die Treiber? Also die Treiber ist vor allem die Akzeptanz im Immobilienmarkt. Also vor 10 Jahren, welcher Immobilienmakler oder welcher Verband hätte gesagt, Kleinanzeigen, Mensch, klar, die stehen für Immobilien. Das hätte man so nicht gefunden, zumindest nicht in signifikanter Zahl. Und das hat sich geändert. Also wir sind jetzt in den letzten 5 Jahren von, ich sag mal, ein paar hundert Immobilienanbietern auf über 12.500 im gewerblichen Anbieterbereich gewachsen. Und das ist schon ein enormer Marktanteil, den wir da erreicht haben. Das ist der eine Treiber. Und der andere Treiber ist natürlich, dass die Nachfrage uns da die Steilvorlage gibt. Einfach weil aus den eben genannten Gründen so unfassbar viele Menschen auf unserem Marktplatz sind und nach Produkten suchen und deswegen eben auch nach Immobilien.
Ja. Ich habe auch ein paar meiner Kunden befragt in Vorbereitung auf den Podcast im Hinblick auf die Anfragen, an welcher Stelle steht Kleinanzeigen da bei euch. Das mag dann vielleicht auch für einige der Hörer überraschend sein, aber es war auch schon mal durchaus die Antwort, dass Kleinanzeigen an Nummer 1 oder an Nummer 2 steht. Beobachtet ihr das jetzt häufiger oder war das jetzt einfach ein Problem in meiner Stichprobe, dass die nicht repräsentativ war? Wo sortiert ihr euch da ein bei den Immobilienportalen?
Also wo wir definitiv nicht die Nummer 1 sind, ist bei den Preisen. Wo wir Nummer 1 sind, ist bei den Privatanbietern. Und das schon relativ lange. Tatsächlich haben wir die größte Anzahl von Privatangeboten auf dem Marktplatz, was aber auch der Brennstoff ist für uns, die Nachfrage und die Privatanbieter. Wir haben früher zu den Zeitungszeiten immer gesagt, stell dir vor, die Berliner Morgenpost oder das Hamburger Abendblatt ohne private Anzeigen. Also wer würde die Zeitung kaufen und danach suchen? Weil natürlich ist am Anfang immer der Drang, Maklerprovision zu sparen, möglicherweise. Am Ende findet man aber dann doch die Immobilie eher über den Immobilienmakler als über den privaten Anbieter. Aber es ist der Brennstoff und den brauchen wir. Und da sind wir Nummer 1 und da sind wir auch stolz drauf. Ansonsten ist immer die Frage, für uns ist gar nicht so wichtig, diese Challenge zu haben, bist du Nummer 1, bist du Nummer 2, bist du Nummer 3, sondern die Entscheidung dahinter ist eher zu sagen, machen wir die richtigen Produkte und da haben wir die richtigen Strategien für die Nachfrager und die Anbieter. Und daraus ergibt sich der Erfolg dann wieder von alleine. Und deswegen gucken wir auch gar nicht so groß, was macht eigentlich der Wettbewerb, sondern wir konzentrieren uns auf uns. Natürlich ist immer interessant so, wie viel Umsatz haben die gemacht, wie viel Ergebnis haben die gemacht, welche neuen Produkte haben die rausgebracht, werden die akzeptiert oder werden die nicht akzeptiert. Aber das ist nicht unser Fokus. Unser Fokus geht auf uns selbst und wir müssen gucken, dass wir das, was der Immobilienmarkt will und was er braucht, dass wir das vorantreiben. Da vielleicht ein kleines Beispiel. Vor vielen Jahren, kann man schon sagen, als das Thema iPhone, iPad, mobile Devices rauskam. Da hätte, glaube ich, die wenigsten Immobilienanbieter gesagt, ja, das brauchen wir und da müssen unsere Immobilien angeboten sein oder angeboten werden. Und da hat natürlich der Markt der Immobilienportale und auch die Anbieter der mobilen Endgeräte, die haben natürlich da auch ein Stück weit diese Entwicklung vorangetrieben, sodass sich der Markt darauf eingelassen hat. Das war aber kein Selbstgänger. Das ist ein Thema, was wir vorantreiben müssen, also die Innovationen. Aber die müssen Sinn machen für den Nutzer und den Anbieter, für den Nachfrager und für den Anbieter. Die andere Seite der Medaille ist immer zu gucken, was braucht denn eigentlich dieser Anbieter auch wirklich, was er schon immer gebraucht hat und was er heute braucht und was er auch morgen braucht. Also ein Beispiel ist der Kontakt zum Kauf- und zum Mietinteressent. Wie wurde der früher gestaltet und wie wird er heute gestaltet? Da haben sich die technischen Möglichkeiten verändert. Aber der Kern, nämlich den Kontakt herzustellen, der hat sich nicht geändert. Und den müssen wir halt vorantreiben und immer leichter machen und besser machen, qualitativ auch besser machen. Und deswegen haben wir zwei Aufgaben. Einerseits Innovation voranzutreiben, sinnvolle Innovation. Und auf der anderen Seite aber die klassische Handwerkskiste, die der Immobilienanbieter braucht, auch zu bedienen.
Mhm. Wo würdest du sagen, ist Kleinanzeigen besonders innovativ jetzt in der Immobilienbranche im Vergleich zu den anderen Anbietern?
Na, einmal, dass wir natürlich sehr aktiv in dem Bereich sind, Nutzer, die auf unserem Marktplatz irgendeine Transaktion machen, in die Immobilienkategorie zu überführen und umgekehrt natürlich auch. Das ist eine Herausforderung. Da sind aber unsere Mannschaften drauf konditioniert und die haben das im Fokus und treiben sozusagen backstage diese Entwicklung voran, dass es für den Kauf- und Mietinteressenten immer leichter wird und sinnvoller wird, auch das Richtige zu finden. Wir kennen das ja von vielen Marktplätzen, dass dort entsprechend Nutzer Angebote kriegen aufgrund ihres Suchverhaltens. Das ist nicht immer so richtig gut und clever gestaltet bei den meisten Marktplätzen. Und das müssen wir weiter auch vorantreiben, diese Innovation zu erkennen, was sucht eigentlich dieser Kauf, dieser Mietinteressent, um ihn dann in die richtige Kategorie und möglichst auch dann zum professionellen Anbieter zu leiten.
Welche Rolle spielen da Suchprofile und welche Rolle spielt da der gelenkte Nutzerstrom durch euer Backend, wie du es gerade angesprochen hast?
Beides spielt eine wichtige Rolle. Das Suchprofil ist aber ein sehr volatiles. Warum? Wird wahrscheinlich jeder Immobilienmakler bestätigen können. Es kommt darauf an, zu welchem Zeitpunkt suche ich gerade. Also habe ich gerade die Intention, weil Omi gesagt hat, hier, ich schenke dir oder vererbe dir oder wie auch immer, gebe dir 100.000 Euro und such dir mal eine schöne Wohnung zur Kapitalanlage oder zum Selbstbezug. Oder bin ich schon seit einem Jahr vielleicht auf der Suche? Weil innerhalb dieser Journey verändert sich in den allermeisten Fällen mein Suchprofil. Am Anfang glaube ich immer, ich kann irgendwie das Penthouse in der Innenstadt kaufen und am Ende kaufe ich wahrscheinlich das Rhein-Mittelhaus 50 Kilometer weiter auf dem Land. Weil der Nachfrager muss ja auch für sich selber lernen, was kann ich überhaupt mit meinem Geld anstellen. Und zwar deswegen, weil in aller Regel kauft er einmal, vielleicht zweimal in seinem Leben. Und das ist ein Entwicklungsschritt. Also müssen wir gucken, wo ist gerade dieses Suchprofil? Und zu welchem Zeitpunkt kann ich diesem Interessenten was anbieten, was er sich realistisch am Ende des Tages auch leisten kann?
Habt ihr dann so einen Immobiliensuchzyklus, den ihr je User abbildet und schaut, wo befindet er sich gerade in diesem Zyklus, um ihm dann mundgerecht die interessanten Immobilien zu servieren?
Also wir sind natürlich auf der Stelle auch noch nicht perfekt, aber wir arbeiten daran. Ich würde jetzt ungern sozusagen da technische Details besprechen oder darstellen, weil ich auch glaube, dass das viele in dem Detail gar nicht so interessiert. Aber tatsächlich beobachten wir das, was die Suchinteressenten auf unserem Portal tun, wie lange sie es tun und zu welchem Zeitpunkt sie dann am Ende des Tages auch fündig werden.
Gibt es da Änderungen jetzt in den letzten 1, 2, 3 Jahren, wo du sagst, das ist etwas, was ihr beobachtet?
Im Suchprofil der
oder
Nachfrage?
Im Suchverhalten insgesamt?
Ja, die Interessenten suchen jetzt natürlich schon etwas länger als noch vor 2 Jahren, vor 3 Jahren, als wir diesen Change bekamen, sozusagen von dem einen Markt zum anderen, vom Anbietermarkt zum Nachfragermarkt. Da sucht man jetzt schon etwas länger. Das Suchprofil ändert sich auch, was die Kaufpreise betrifft, weil die Banken einfach restriktiver sind, was die Kreditvergabe betrifft. Das ist ja kein Geheimnis. Und von daher muss auch der Markt sich insgesamt mehr wieder gemeinsam nivellieren. Also der Anbieter, der natürlich möglichst viel für seine Immobilie möchte, also der Verkäufer, und der kaufen will, der natürlich möglichst wenig zahlen will. Und dazwischen ist immer noch die Bank, die sagt, Moment, kannst du dir nicht leisten oder guck mal, ob du es nicht noch ein bisschen günstiger kriegst oder mehr Eigenkapital flüssig machen kannst. Also dieser Prozess ist länger geworden, aber ohne dass wir jetzt erkennen können, dass die Transaktionen insgesamt zurückgehen. Das sehen wir nicht. Die Immobilie bleibt etwas länger auf dem Portal, der Nachfrager sucht etwas länger, aber die Transaktionen nehmen nicht ab.
Und waren die Immobilieninteressierten die ganze Zeit da und haben nur nicht angefragt oder weniger angefragt? Oder waren sie zwischenzeitlich auch, als es vielleicht dann auch die Transaktion nicht umsetzbar war, haben sie sich zurückgezogen von der Immobiliensuche?
Also die Nachfrager sind da. Es ist unglaublich viel Geld im Markt. Es wird viel geerbt zum Beispiel. Wir haben ja auch viele Menschen, die sehr konsequent sparen, auch auf die Immobilie hinsparen. Also der Nachfrager ist da und das Interesse ist ja auch ungebrochen. Also da sehen wir keinen Einbruch. Die Zurückhaltung, ja, die ist marktbedingt. Und das hat häufig zu tun mit dem Thema Sicherheit. Wir kennen die ganzen Konflikte, die auf der Welt unterwegs sind. Und natürlich hat das Menschen veranlasst, erstmal auch ein Stück abzuwarten, bevor sie ihre Kaufentscheidung treffen. Gleichwohl ist der Suchvorgang aber vorangeschritten. Also die haben nicht gesagt, so jetzt warte ich erstmal 2 Jahre ab und guck mal, will ich dann noch? Sondern sie haben weiter gesucht, sie haben sich interessiert, sie haben auch besichtigt, aber die Kaufentscheidungen wurden vertagt. Das konnten wir schon sehen. Und der andere Punkt, warum eine Kaufzurückhaltung da ist, ist natürlich begründet in dem, was ich eben nannte, nämlich das Darlehen nicht oder etwas schwerer jetzt vergeben werden, als das noch vor 2, 3 Jahren der Fall war. Mhm. Aber der Markt an sich, also das ist ja auch immer die Frage, wird's besser, wird's schlimmer? Also wir haben natürlich Wellenbewegungen über die Jahre, Jahrzehnte, die man den Markt beobachten kann. Aber am Ende des Tages haben wir immer einen sehr stabilen Käufer- und Verkäufermarkt in Deutschland gesehen. Und das hängt auch damit zusammen, dass wir natürlich tendenziell eher ein Mietervolk sind, aber sich irgendwie alle ein eigenes Eigenheim wünschen. Und von daher sparen viele eben auch auf die Immobilie und versuchen dann eben, auch abhängig natürlich von dem Thema Inflation, Zinsniveau, dann zum möglichst richtigen Zeitpunkt zuzuschlagen.
Und wollt ihr von dieser Immobiliensuche auch noch, denkt ihr da auch Richtung Finanzierung, also auch dieses Thema zu lösen? Oder sagt ihr, das Thema Finanzierung, jetzt um mal ein Beispiel zu nennen, überlassen wir anderen Experten? Wie sind da eure Gedanken?
Ich merke schon, du versuchst in unsere Strategie einzutauchen und zu gucken, was sich da in den nächsten Wochen und Monaten tut. Also es gibt sehr, sehr viele Ideen, Gedanken, Vorschläge, in was wir weiter unsere Kraft und unsere Innovation investieren. Das sind so viele, dass wir anfangen müssen zu priorisieren, weil alles gleichzeitig anzufangen, macht logischerweise auch keinen Sinn, sondern Konzentration auf das Wesentliche, sagte ich ja eben schon. Und von daher, glaube ich, lösen wir zunächst unsere aktuellen Herausforderungen, nämlich das Kerninteresse der Nachfrager und Anbieter zu befriedigen, also sprich das Sucherlebnis zu verbessern für den Nachfrager und für den Anbieter schneller die qualitativ hochwertige Nachfrage zu identifizieren und zu servieren, wenn du so willst. Und dazu gehört im wesentlichen Kern der Nukleus die Immobilie. Alles, was drumherum ist, ist das Thema Zusatznutzen. Und den beobachten wir natürlich auch genau. Auch dort gibt es Prioritätenlisten natürlich. Aber auch da müssen wir uns fokussieren und gucken, was macht am meisten Sinn für Anbieter und Nachfrager. Und da wird sicherlich nächstes Jahr auch tolle neue Ideen geben. Aber ich glaube, heute sind wir noch ein bisschen früh dran, um da verbindlich zu sagen, das wird im Februar da sein oder das wird im Juni da sein. Das überlasse ich dann auch ein Stück weit sozusagen unseren Veranstaltungen und unseren Pressemitteilungen.
Du hast eben jetzt über die professionellen Kunden gesprochen, dass ihr mittlerweile über 12.000 Makler zu eurer Kundschaft zählt. Wie sieht's bei den privaten Verkäufern aus? Da hast du eben gesagt, da seid ihr mit weitem Abstand Nummer 1. Hendrik Richter, der CEO von ohnemakler.net, war ja auch hier im Podcast zu Gast und der hat auch gesagt, der größte Wettbewerber ist Kleinanzeigen für ihn. Der wächst auch mit seiner Plattform, hat auch ein paar interessante Zahlen gegeben. Wie sieht das bei Kleinanzeigen aus? Wie entwickeln sich die Privatverkäufe auf eurem Portal?
Die sind erstaunlich stabil. Wir haben da ein sehr starkes Wachstum in den letzten Jahren verzeichnet. Im Moment ist der Markt eher stabil. Wir sind da tatsächlich Marktführer. Wir haben etwa 50% Mietwohnungsangebote im Privatmarkt. Der Rest, 40-50%, sind etwa die Kaufimmobilien. Der ist relativ stabil momentan. Und von daher erwarte ich eigentlich da jetzt keine signifikanten Steigerungen im Moment, weil wir eben sehen, dass die Anbieter, die auf diesem Markt sind, ihre Immobilien häufig dann im zweiten Schritt doch Maklern zur Verfügung stellen. Nämlich dann, wenn sie merken, dass sie ihre Preisvorstellung nicht realisieren können und dass eine Immobilienbesichtigung halt vielleicht doch nicht so einfach und so leicht durchzuführen ist und der folgende Verkauf, als sie sich das vielleicht am Anfang so vorgestellt haben.
Hast du da eine ungefähre Prozentzahl für uns? Wie viele derjenigen, die mal als Privatverkäufer gestartet sind, landen dann schlussendlich beim Makler?
Also das ist sehr schwer zu analysieren aufgrund unserer KPIs, die wir ja auf dem Marktplatz haben. Aber alles, was wir aus dem Immobilienmarkt zurückgespielt bekommen, wird das so in etwa zwischen einem Drittel und der Hälfte der Anbieter sein, die auf den Marktplätzen sind. Und dann anschließend aber über professionelle Betreuung und Beratung ihre Immobilie vermarkten wollen.
Und wie lange inserieren die privat, bevor sie es dann eben in professionelle Hände geben? Gibt es da so eine durchschnittliche Insertionsdauer auf Kleinanzeigen?
Ja, je länger die Insertionsdauer ist, desto höher die Bereitschaft, sich auch mit einem Immobilienmakler einzulassen. Natürlich. Das ist klar. Aber das ist etwa so der Bereich 4-6 Monate. Und es hängt auch ein bisschen davon ab, wie hoch ist sozusagen der Druck, die Immobilie zu verkaufen. Entweder
klar.
aus finanziellen Gründen oder auch deswegen, weil der Kauf einer anderen Immobilie ansteht und sozusagen der Verkauf dann das Eigenkapital wieder sozusagen finanzieren muss.
Wann würdest du Maklern empfehlen, zu welchem Zeitpunkt sollten sie Privatverkäufer ansprechen, um möglichst große Chance zu haben, den Maklerauftrag zu erhalten?
Ich weiß nicht, ob das abhängig ist von dem Zeitpunkt der Insertion. Ich glaube, dass das abhängig ist davon, wie professionell positioniere ich mich als Immobilienmakler und wie spreche ich den privaten Immobilienverkäufer an. Das ist für mich viel entscheidender. Wir haben ja viel gelernt in den letzten Wochen und Monaten über das Thema Farming, über das Thema, wie komme ich überhaupt an Verkäuferleads. Wir hatten das Beispiel, dass jeder von uns wahrscheinlich inzwischen, ich weiß nicht, wie häufig in der Woche, so einen Flyer im Briefkasten hat, verkaufen Sie bitte Ihre Immobilie über mich. Das ist eine Marketingmaßnahme, die haben die Makler gelernt. Die läuft aber in der Zwischenzeit häufig ins Leere, weil die meisten haben erstens am Briefkasten kleben, bitte keine Werbung. Und zweitens mal, wenn dann in jeder Woche da drei Flyer dran sind, dann ist das eben auch kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Also ich glaube eher, es ist die Frage der Qualität, wie gehe ich auf den privaten Verkaufsinteressenten zu? Wie kann ich ihm sozusagen meine Dienste, meine Profession anbieten, ohne ihm das Gefühl zu geben, dass er es alleine nicht kann?
Stimme ich dir zu. Nichtsdestotrotz, eben haben wir auch über den Suchzyklus gesprochen und genauso ist es ja auch im Verkaufszyklus. Gibt es halt gute Zeitfenster, wo der Privatverkäufer dann auch vielleicht auch offen ist, ne, für Angebote. Und je länger die Immobilie am Markt ist, umso höher ist dann wahrscheinlich auch die Wahrscheinlichkeit. Der Christian Evers von Evernist, der hat halt hier im Podcast auch erzählt, dass er systematisch jeden Privatverkäufer auch anspricht. Sobald ein Privatverkauf Inserat online geht, auf irgendeiner Plattform, wird eben auch der Privatverkäufer angesprochen, um eben auch hier einen Kontakt aufzubauen. Und das ist ja dann auch ein systematisches Vorgehen, um letztendlich auch Verkäuferleads zu generieren. Das scheint, wenn man ihm Glauben schenkt, ne, ich habe jetzt auch keinen Grund daran zu zweifeln, dass das eben auch ein erfolgreiches Modell ist.
Ich will das nicht bestreiten. Also die Frage ist immer, zu welchem Zeitpunkt kann ich wen erreichen? Ich bin nur nicht so ganz sicher, ob da das Thema systematische Kommunikation hilft, weil am Ende geht es ja um Menschen und wir alle sind sehr genervt, wenn wir immer wieder und immer wieder und immer wieder online mit Newslettern, mit Umfragen und mit ähnlichen Themen beglückt werden, sage ich mal. Ich glaube, dass da schon viel Mensch dahinter stehen muss. Und wenn ich Immobilienmakler wäre, also der späteste Zeitpunkt, wo ich einen Privatverkäufer kontaktieren würde im Rahmen der legalen Möglichkeiten, wäre der, wenn der das erste Mal seinen Preis ändert.
Ja, da gibt es ja auch Helferlein, die einem unterstützen dabei, das herauszubekommen und als sozusagen als Anlass zu nehmen, um die Ansprache zu tätigen. Lass uns nochmal auch sprechen, wie ihr den privaten Verkäufer und den Vermieter dabei unterstützt, sich professionell vorzubereiten und sozusagen professionelle Immobilieninserate zu generieren, damit eben auch der Privatverkauf möglichst erfolgreich ist. Was gibt ihr da euren Kunden an die Hand?
Also im Wesentlichen ist das tatsächlich systemisch bedingt. Das geht mit den einfachen Dingen schon los, dass wir den Anbietern eben eine vernünftige Anzahl an Bildern anbieten, die sie hochladen, denen wir auch empfehlen, möglichst viele Fotos, möglichst gute Fotos gemacht zu haben. Also das sind so die Basics, ne? Also klar, das kann schon mit dem iPad oder dem iPhone oder dem Tablet gemacht werden, aber man sollte dann schon die Wohnung aufgeräumt haben oder man sollte dann schon, weiß ich nicht, den Garten einigermaßen pfleglich gestaltet haben. Alles, was Homestaging heute auch empfiehlt. Und das sind so die Grundlagen, die wir auf der Online-Plattform eben auch anbieten, dass die Wohnung ausführlich beschrieben werden kann, dass klar ist, wie werden die Kontakte, also die Leads die Nachfrageleads zu den privaten Anbietern dann auch weiter durchgestellt, dass wir ihnen eben auch die Möglichkeit geben, dann schnell und unkompliziert Kontakt aufzunehmen. Das sind aber wirklich Basics, die heute, glaube ich, jeder Marktplatz liefert und auch liefern muss. Aber am Ende des Tages empfehlen wir dann eben auch über die Einstellung der privaten Angebote professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn eben man das Gefühl hat, man ist dann doch überfordert mit dem Privatverkauf. Und den Immobilienanbietern geben wir eben auch die Möglichkeit, dann diese Verkäuferleads zu erwerben natürlich und eben auch den Markt zu beobachten. Wir sind ja ein öffentliches Portal, also man kann ja sehr gut sehen, wie entwickeln sich die privaten Angebote, ändert sich der Preis, werden die Bilder neu eingestellt, ändert sich der Text. Und es gibt sehr viele professionelle Makler, die das sehr engmaschig monitoren und die haben natürlich auch immer einen Vorteil.
Mhm. Ich würde gerne auch nochmal den Blick nochmal auf eure Strategie auch lenken. Wir sehen ja auch, dass eure Marktbegleiter viele Unternehmen auch akquirieren. Da gibt's die M&A-Aktivität, würde ich sagen, ist auf jeden Fall steigend. Egal, ob das jetzt ein Scout24 ist, die Sprengnetter übernommen haben, Immowelt hat Neuraum Ventures übernommen. CoStar hat bei Matterport zugeschlagen, Zillow hat in den USA sich mit dem CRM verstärkt, Follow-up Boss. Habt ihr da ähnliche Gedanken?
Also wer sein Unternehmen professionell voranbringen will, der muss ja immer alle Optionen im Auge behalten und drüber nachdenken. Dazu gehört aber eben auch, dass man selber einschätzen muss, welche Marktchancen würde sowas bieten, welcher Aufwand steckt eigentlich dahinter und wie kann man sich damit auch tatsächlich als Unternehmen einen Vorteil verschaffen. Natürlich entwickeln sich manche Portale in dieser Richtung, aber eben auch, weil dort generisch kaum noch Wachstumspotenzial, Fantasie drin ist. Also man kann eben nicht unendlich die Preise anheben. Man kann nicht unendlich neue Zusatzprodukte generieren, die, sage ich mal, mehr oder weniger Nutzen tatsächlich dem Anbieter auch bringen und die bezahlt werden müssen. Also wo ist dann sonst die Wachstumschance? Die Anzahl Listings ist in Deutschland am Ende auch begrenzt. Also es gibt ja nicht unendlich viel in diesem Bereich. Und dann gehen natürlich auch die Wachstumsfantasien los. Was uns selbst betrifft, würden wir grundsätzlich solche Gedanken nicht ausschließen, natürlich. Das, wie gesagt, sollte kein Profi machen. Aber ich denke, wir haben auch noch jede Menge Fokus auf unseren Nukleus, auf unserer Datenbank, auf die Qualität der Nachfrager. Und von daher konzentrieren wir uns, glaube ich, da mal drauf.
Ihr habt da Adevinta nach wie vor als Eigentümer. Aber nichtsdestotrotz hat sich in eurer Eigentümerstruktur etwas verschoben, verändert. Kannst du uns da nochmal abholen? Wer steckt hinter Kleinanzeigen?
Ja, also wir haben tatsächlich auch neue Eigentümer bekommen, neue Investoren bekommen. Das ist, glaube ich, auch A, nichts Überraschendes, zum B, auch nichts Ungewöhnliches. Das sind zwei institutionelle Anleger, die Wachstumschancen bei Kleinanzeigen identifiziert haben und zu deren Portfolio wir sehr, sehr gut passen. Das ist zum einen Blackstone, das ist zum anderen Permira. Und ist für uns auch eine Auszeichnung, dass solche Profis dem Marktplatz und auch Immobilien so eine Bedeutung zumessen und damit auch eine Wertschätzung, was wir in den vergangenen Jahren als Unternehmen geleistet haben und natürlich auch für uns die Bestätigung, dass wir für die Zukunft da auch noch signifikante Wachstumspotenziale sehen.
Und ist hiermit dann auch eine neue Ausrichtung verbunden? Wir haben jetzt eben ein bisschen über Strategie gesprochen. Ich konnte dir nicht so richtig viel entlocken. kannst du uns da noch ein bisschen Anhaltspunkte geben?
Es hat sich nichts Signifikantes verändert. Außer, dass wir bestärkt worden sind in unserem Wachstumsgedanken und dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und das unterstützen die Gesellschafter, übrigens Adevinta auch. Und von daher freuen wir uns, dass wir da noch mehr Power kriegen. Es wird sich nichts ändern. Wir werden nicht auf die Bremse treten, wir werden nicht im Mauseloch verschwinden. Im Gegenteil, wir werden weiter wachsen, wir werden weiter professionalisieren. Und das ist tatsächlich nicht neu, weil jeder will natürlich wachsen, der ein Wirtschaftsunternehmen betreibt. Und von daher verstehe ich zwar, dass man sich immer wünscht, dass da jetzt Außergewöhnliches passiert und Frau Holle irgendwie die Neuigkeiten aus den Bettfedern schüttelt, aber wir werden wachsen und wir werden investieren und wir werden Spaß haben und noch mehr Bedeutung am Immobilienmarkt bekommen.
Teil dieses Eigentümerwechsels war ja dann auch, oder in Vorbereitung auf den Eigentümerwechsel, eBay ist ja noch Gesellschafter bei euch, wenn ich das richtig...
Nein, nicht mehr. eBay ist tatsächlich kein Gesellschafter mehr bei
Kleinanzeigen. Komplett raus. In dem Zuge wurde ja auch eBay abgelegt als Teil der Firmierung und der Marke. Ihr hattet jetzt ein Rebranding. Das war ja auch sehr spannend, jetzt aus der SEO-Perspektive und jetzt aus der Marketing-Perspektive das zu verfolgen, weil ihr auch eure Domain gewechselt habt. Ihr wart ja auch vorher schon eine der Top 3, Top 5 Seiten im deutschen Internet, ja. Und von daher war das ja durchaus auch mit Risiken verbunden. Jetzt so in der Retrospektive, wie ist das aus deiner Sicht gelaufen?
Natürlich ist eine Veränderung des eingefleischten Brands keine einfache Sache. Und die darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Da steckt schon Risiko mit drin. Aber ich muss eben auch sagen, wir haben wirklich Top-Profis im Marketing in allen Bereichen, die das Risiko angenommen haben und gesagt haben, so der Gesellschafter eBay, den gibt's nur nicht mehr. Und wir müssen auf eigenen Beinen stehen. Und wir haben tatsächlich viel früher, als das vertraglich geregelt worden wäre, den Namen eBay abgenommen, weil wir gesagt haben, wir wollen schnell voranschreiten. Wir wollen die neue Marke kreieren und wir wollen die auch implementieren, weil da gibt's absolut keine Zeit zu verlieren. Weil am Ende des Tages wissen wir alle, die Schnellen fressen die Langsamen und nicht unbedingt immer nur die Großen, die Kleinen. Und von daher haben wir da wirklich vollen Fokus und volles Potenzial auf dieses Rebrand gelegt, wo im Übrigen auch das ganze Unternehmen dran beteiligt war. Also jeder Mitarbeiter wurde auch befragt und zu Vorschlägen und es wurde abgestimmt. Also das war schon ein gemeinschaftlicher Stunt, den wir da hingelegt haben. Und da haben sich auch alle dran beteiligt. Also das war schon toll. Und am Anfang gab es auch einen kleinen Dip, so im ersten halben Jahr, was auch komisch wäre, wenn das anders gewesen wäre. Aber das haben wir sehr schnell wieder aufgeholt. Und darüber hinaus ist eben etwas gelungen in diesem Unternehmen, was ich für wirklich herausragend halte. Wir haben ja jetzt so als Hauptlogo dieses K, das man sieht. Und das hat ja so eine gewisse unendliche Linie, wenn man sich das mal anschaut. Das ist auch nicht zufällig entstanden, sondern das K steht natürlich nicht für Klaus, sondern für Kleinanzeigen und hat tatsächlich durch den Ansatz dessen, dass wir sagen, wir wollen auch nicht nur im Immobilienbereich, sondern auch in den anderen Bereichen einen Markt schaffen für Produkte, die der Nutzer nicht mehr braucht und nicht wegschmeißen sollte, wenn sie noch gut sind, sondern den Zweitmarkt, den Drittmarkt zu bedienen. Also wir können noch einen kleinen Ausflug machen, jetzt zum Beispiel in den Bereich Möbelmärkte. Also wenn ein Möbelmarkt einen Fernsehsessel versendet, online verkauft hat und der wird zurückgeschickt, weil es dem Käufer nicht gefallen hat, dann wurde ja in der Regel so ein Produkt verbrannt. Es wurde halt weggeschmissen, weil es zu teuer war, das zu vermarkten. Und jetzt wird es eben über Kleinanzeigen zweit vermarktet. Das heißt, diese Märkte haben einen zusätzlichen Umsatz und weniger Kosten. Und das macht total Sinn. Und für den Käufer macht es auch total Sinn, weil er ein neues Produkt hat, wo zwar im Zweifel jemand anders schon mal kurz drauf gesessen hat, aber er kriegt es viel günstiger. Und das ist die Unendlichkeit in diesem K auch drin, wenn man sich diese Linie anguckt. Also die Zirkulation von Produkten. Und damit auch Thema Nachhaltigkeit. Das hat schon einen Wert. Und von daher ist das Thema Wert, Nachhaltigkeit, Zirkulation, Value, also Wert nicht mit W, sondern mit V-Value, macht schon da einen großen Sinn. Das weiß im Zweifel vielleicht einer nicht, der das Logo jetzt das erste Mal sieht. Aber die Power und das Selbstverständnis, was dahinter steckt, macht sich dann doch jetzt im Markt auch bemerkbar. Und von daher haben wir durch das Ablegen des alten Namens, den wir schon fast alle vergessen haben in der Zwischenzeit, keinen Nachteil gehabt, sondern eher einen Riesenvorteil.
Und wie viele Mitarbeiter haben da jetzt letztendlich dran mitgearbeitet? Wie viel seid ihr bei Kleinanzeigen?
Also wir sind jetzt im gesamten Marktplatz so über einen groben Daumen etwa 400, Tendenz wachsend. Und tatsächlich, zu dem damaligen Zeitpunkt waren es noch nicht 400, dann waren es dann vielleicht 300 oder 320, aber tatsächlich war das ein vom Marketing und unser Management-Team initiiertes gemeinschaftliche Aktion. Und das hat allen viel Spaß gemacht, natürlich. Aber das ist auch unsere Basis. Ne? Wir wollen alle sozusagen unseren Input geben und es wird auch der Input gefragt von dem ganzen aus dem ganzen Unternehmen und wird ernst genommen und wird dann entsprechend auch, in die Realität umgesetzt.
Und der Immobilienbereich, wie viele Mitarbeiter seid ihr da ungefähr?
Also das kann man tatsächlich gar nicht so hardcore sagen, weil wir sehr crossfunktional und bereichsübergreifend arbeiten. Also es ist jetzt nicht so, dass es da nur einen Bereich gibt, der jetzt ausschließlich und nur Immobilien macht. Im Vertrieb haben wir das natürlich. Die verkaufen natürlich nur an gewerbliche Immobilienanbieter und nicht an Polstermöbelmärkte.
Also du hast jetzt nicht heute Morgen Autos verkauft und heute Nachmittag Immobilieninserate.
Das ist korrekt. Aber ansonsten sind wir eben sehr crossfunktional untereinander und befruchten uns auch mit unterschiedlichen Potenzialen. Ob das IT ist, ob das Business Development ist, ob das Marketing ist. Also das beste Beispiel ist ja gerade unser neuer Brand. Der ist natürlich marktplatzweit und nicht bezogen ausschließlich auf Immobilien oder ausschließlich auf Electronic oder etwas anderes.
So in dem Key Account im Immobilienbereich, wie viele seid ihr da in etwa?
Da sind wir so etwa bei 20 Personen, die dezentral aufgestellt sind, weil wir gesagt haben, wir wollen eng am Kunden sein. Closer to the customer.
Sehr gut.
Und von daher sind wir eben auch eng und schnell auf Veranstaltungen. Wir sind schnell bei den Großkunden, die ja eine sehr häufige Betreuung auch brauchen, auch Beratung brauchen, wie teilweise dann sie ihre Immobilien online anbieten und vermarkten. Und von daher haben wir da eine sehr, sehr enge Bindung an den regionalen Markt eben auch.
Mhm. Wenn wir jetzt mal auf Immobilienmarkttrends gucken, Was sind für euch relevante Trends, die ihr seht bei euren Kunden und bei eurem Marktplatz und was dann auf das Produkt letztendlich auch einzahlen wird?
Also ich denke, es ist die Visualisierung. Visualisierung ist sehr, sehr entscheidend, weil sich viele Menschen eben über die sozialen Medien, über ihre Devices sehr schnell Immobilien anschauen, die sich erstmal die Besichtigung sparen, eine Vorauswahl treffen, eine optische. Ich glaube, eine gut präsentierte Immobilie, eine optisch gut präsentierte Immobilie, das ist schon ein Trend, der sicher anhalten wird. Und da gibt es ja tolle Serviceunternehmen, die an der Stelle Top-Produkte anbieten für Immobilienanbieter, ob das Drohnenflüge sind, ob das virtuelles Homestaging ist, ob das tatsächlich sozusagen die Einrichtung der Immobilie ist. Da gibt es tolle Produkte und das ist ein Trend, der sicher anhalten wird. Aber ansonsten, denke ich, ist der Haupttrend, der immer bleiben wird, wie finde ich möglichst schnell den richtigen Käufer, der nicht nur will, sondern auch kann.
Sehr gut. Also dann Klaus, danke dir für den Ritt durch dich als deine Vita als Manager, Kleinanzeigen, auch die Veränderung, die es bei Kleinanzeigen in der Zeit gegeben hat und den Immobilienmarkt. Danke für deine Zeit. Danke, dass ich hier sein durfte.
Ich habe zu danken. Hat viel Spaß gemacht und freue mich auf eine Wiederholung, wann auch immer.
Wann auch immer, genau. Abschlussfrage. Welchen Gast kannst du mir empfehlen?
Das ist eine spannende Frage. Du meinst so richtig in der Realität und nicht der Wunsch, also es muss schon noch ein lebender Mensch sein, vermute ich mal.
Ja, Donald Trump, heute sind die US-Wahlen zu Ende gegangen. Wäre jetzt für mich ein bisschen schwierig, weiß auch nicht, ob ich das möchte, aber genau. Echte Gäste.
Lebende Menschen.
Lebende Menschen, die sich auch mit mir vors Mikrofon setzen.
Wenn er den Podcast hören sollte, wird er mir sicher ein spannendes Telefonat ans Ohr hängen. Aber ich würde Axel Kloth gerne hören. Axel Kloth war Vorsitzender des IVD Nord, war auch im Präsidium des IVD, ist Vizepräses der Handelskammer in Hamburg, ist selber Makler, Verwalter, ein absoluter Kenner der Branche. Und ich halte ihn wirklich für einen guten Inputgeber, wenn es um das Thema Immobilienentwicklung, Marktentwicklung geht.
Gut.
Axel, wenn du es hören solltest, es tut mir leid, es war nicht abgesprochen mit dir.
Könntest du mir ein Intro machen? Garantiert, oder?
Ja. Natürlich.
Ja. Super, dann nochmal herzlichen Dank. Vielen Dank, liebe Hörer, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Und in 14 Tagen gibt es den nächsten Gast und schaltet dann auch wieder ein, abonniert den Podcast und ich freue mich auf ein Wiederhören. Bis dahin.
Ciao. Vielen Dank. Tschüss, tschüss.
Neue Folgen von Immokaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hört ihr immer alle 2 Wochen dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.